Es war einmal ein König, der war klug und geschickt in seinem Amt, aber auch gütig und edel gegen seine Untertanen. Nun kam es ihm in den Sinn, das Herz seines Volkes zu erforschen. Und da er wusste, dass die Leute ihrem König nicht alles so frei und offen sagen würden, wie es bei ihnen stand, verkleidete er sich in seinen Schustergesellen und machte sich allein auf den Weg. Am dritten Tag, als er schon manches Dorf durchwandert und mancherlei Gutes und Ungutes erfahren hatte, geriet er in einen großen Wald. Es wurde dunkel, ohne dass er eine Herberge fand. Fast hatte er die Hoffnung schon aufgegeben, wieder aus dem dichten Gehölz herauszukommen, als er eine Straße fand und in der Ferne einige Lichtpunkte sah. Er wanderte darauf zu und dachte in seinem Herzen: Heute könntest du es gebrauchen, dass freundliche Menschen etwas übrig haben für einen Schustergesellen. Beim Näherkommen bemerkte er, dass er ein prächtiges Schloss vor sich hatte. Viele Fenster waren erleuchtet. So ging er hoffnungsvoll auf das große Tor zu. Noch hatte er es aber nicht ganz geöffnet, als eine Meute von Wachhunden mit wildem Gebell auf ihn zustürzte, sodass er das Tor schnell wieder schloss. Im ersten Stock öffnete sich ein Fenster. Eine ärgerliche Stimme fragte, wer da unten Einlass begehre. Der König bat demütig um ein einfaches Nachtlager. Aber die Stimme antwortete: Wir haben hier kein Gasthaus. Und schon war das Fenster wieder zu, sodass dem übermüdeten König nichts anderes übrig blieb, als weiterzuwandern. So beginnt ein altdeutsches Märchen, das heißt, der König steht Pate. Und es ist genau betrachtet gar kein Märchen, sondern die Geschichte ist wirklich passiert. Es ist nur schon gut 2000 Jahre her. Die Geschichte von einem König, der in sein Königreich kommt und von niemandem erkannt wird, das ist eine echte Weihnachtsgeschichte. Nun feiern wir heute den ersten Advent und man könnte sich ja fragen, wenn Advent Ankunft heißt und die Ankunft des Herrn, des Erlösers zu Weihnachten stattfindet, was gibt's eigentlich heute schon zu feiern? Heute und an den drei anderen Adventssonntagen. Warum feiern wir Advent nicht zu Weihnachten? Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit den Wegweisern auf der Autobahn, die schon viele Kilometer vorher eine Abfahrt ankündigen, damit man die Gelegenheit hat, die Geschwindigkeit zu drosseln und dann in dem Moment, wo die Ausfahrt da ist, nicht dran vorbeirauscht. Wenn ich die Ausfahrt Othmarschen erst in dem Moment sehe, wo sie da ist, bin ich schon im Elbtunnel. Auf der ersten von diesen vier Hinweistafeln für die vier Adventssonntage steht heute der Wochenspruch über diesem ersten Adventssonntag. Und er steht, wie ihr vorhin schon gehört habt, im Buch des Propheten Sacharja. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Der Prophet Sacharja wirkte in der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus in Jerusalem. Er stammt aus einer Priesterfamilie und war wahrscheinlich selbst Priester. Das späte 6. Jahrhundert vor Christus, das ist die Zeit der Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil. Die Situation dieser Heimkehrer aus dem Exil muss man sich vorstellen als die Situation von Flüchtlingen, die aus dem Krieg zurückkommen, nach Hause kommen und dann da, wo einmal ihre Heimat war, nur noch Ruinen vorfinden. Diese Menschen haben Hunger, Elend, Plünderung, Vergewaltigung, Mord erlebt. Ganz so, wie wir das aus den heutigen Kriegsgebieten kennen. Diese Menschen sind also zerstört, hoffnungslos, verzweifelt, obwohl wieder zu Hause. Und die Aufgabe des Propheten ist es, diesen Menschen im Auftrag Gottes neue Hoffnung zuzusprechen. in die Lebenssituation dieser Menschen, die geprägt ist von Elend und Angst und Gewalt, strahlt der Vers, über den ich heute sprechen möchte, wie so ein göttlicher Scheinwerfer hinein. Er erleuchtet die stockfinstere Bühne des Weltgeschehens und plötzlich sieht man, was wirklich passiert. Ich denke, dass in diesem Satz das ganze Weihnachtsevangelium zusammengefasst ist. Wenn jemand nach der Bedeutung von Weihnachten fragt, könnte man ihm eigentlich sagen, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und mit diesem Satz wäre alles gesagt. Deswegen, was ich jetzt im Weiteren noch sage, sind eigentlich nur Fußnoten zu diesem einen Satz, die uns helfen sollen, seine Bedeutung zu verstehen. Jedes Wort in diesem Satz hat seine Bedeutung. Jedes Wort ist sozusagen ein Teil des Lichtstrahls, der eine andere Ecke dieser Weltbühne ausleuchtet. Siehe. Siehe steht in der Bibel immer an den Stellen, wo etwas Wichtiges kommt. Das Wort siehe ist der neongelbe Textmarker auf der Papyrusrolle. Siehe, das bedeutet, schau mal her, ändere deine Blickrichtung. Hier tut sich was, verpass es nicht. Erkenntnis beruht ja oft auf einem Perspektivwechsel. Und dazu möchte Gott uns einladen, den Blick einmal abzuwenden von dem, was uns beschäftigt, fasziniert, fesselt, im Guten wie im Bösen. Und aufmerksam zu werden für das, was Gott eigentlich in dieser Welt tut und noch tun will. Siehe. Siehe dein König. König, ein im 6. Jahrhundert durchaus geläufiger Begriff. Bis zur Einführung der Demokratie in den griechischen Stadtstaaten waren eigentlich alle großen Gemeinschaften des Orients als Königsherrschaft organisiert. Das bedeutet, ein starker Mann an der Spitze, der die Geschicke des Volkes lenkt und organisiert. Ob das jetzt der ägyptische Pharao in einem Weltreich ist oder der König im frühen Rom oder auch nur ein kleiner Stammesfürst, so wie wir das heute noch in Afghanistan haben. Das sind alles Könige, das heißt, es sind Alleinentscheider, sie haben die Macht. Und doch hat der Begriff König in Israel schon einen ganz besonderen Klang von Anfang an. Denn anders als sämtliche Nachbarländer, die Israel damals umgeben haben, hatte Israel ursprünglich keinen König. Der Deal des Bundes vom Sinai, den Gott mit Mose geschlossen hat, ging eigentlich so, dass Gott selbst in seinem Volk König sein will und das Volk durch seine Gebote regiert. Und dass die Personen, die im Volk Gottes Verantwortung übernehmen, Mose, Aaron, Josua, eine priesterliche Funktion haben, also zwischen Gott und den Menschen vermitteln, aber ohne die Königswürde für sich in Anspruch zu nehmen. Das war die ursprüngliche Idee. Und damit hat sich, wie man weiß, das Volk auf Dauer nicht abfinden wollen. Sie haben irgendwann gesagt, wir wollen auch einen König wie alle anderen, der vor uns hergeht und den wir sehen können. Und Gott hat ihnen diesen Wunsch erfüllt mit Saul, dem ersten König, und dann David. Und wenn man sich allerdings die weitere Chronologie der Könige Israels anschaut, dann liest sich das, gerade die zwei Bücher Könige, oft wie ein Sündenregister. Also in der Person der Könige Israels war unheimlich viel Negatives konzentriert. Es gab sicher auch Lichtblicke, aber sehr viele Könige haben durch ihren Götzendienst, durch ihre Verfehlungen den Zorn Gottes auf sich gezogen. Diesen Zorn, der dann schließlich gipfelt in der Vertreibung ins Exil. Wenn also jetzt die Heimkehrer aus dem Exil von Saraja etwas vom König hören, vielleicht schwingt da auch so der Gedanke mit, dass die Könige ja die sind, die das Volk in dieses ganze Elend des Exils geführt haben. Es gibt aber einen wichtigen und ungewöhnlichen Punkt in diesem Satz. Es ist nicht von einem König die Rede, sondern von deinem König. Und das ist etwas Neues. Durch die Anrede dein König wird der Zuhörer eben nicht nur als Zugehöriger des Volkes Israel angesprochen, sondern er wird als Einzelner direkt in Beziehung gesetzt zu diesem König. Und so wie der Prophet Zacharja diesen König dann charakterisiert, wird eigentlich für den Zuhörer sehr schnell klar, dass es nicht um irgendeinen König in der Reihe der Könige Israels geht, sondern eben um deinen König, um einen ganz besonderen König. Dieser König ist anders. Er ist nämlich, ich komme zum nächsten Begriff, ein Gerechter und ein Helfer. Ein Gerechter, was bedeutet das? Menschen wollen Gerechtigkeit. Zu allen Zeiten und in allen Teilen der Welt dringt der Ruf und oft der Schrei der gequälten Menschheit nach Gerechtigkeit durch. Weil Menschen Gerechtigkeit wollen und brauchen, wird im Kosovo, in Ruanda, in Kambodscha seit Jahren mit riesigem Aufwand und internationaler Unterstützung ein Kriegsverbrechertribunal, eine Wahrheitskommission eingerichtet, um Kriegsverbrechen aufzuklären. Denn selbst wenn die Menschen ihre Angehörigen, die Opfer von Diktatur und Gewaltherrschaft geworden sind, dadurch nicht wiederbekommen, kämpfen sie umso engagierter darum, dass wenigstens das Unrecht, was geschehen ist, als solches benannt wird, damit die Menschen, auch wenn sie eben Opfer geworden sind und schon tot sind, zumindest posthum Gerechtigkeit erfahren. Aus demselben Grund leisten wir uns seit vielen Monaten am Oberlandesgericht München einen unendlich mühsamen, aufwendigen, teuren Prozess, um die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds aufzuklären. Wir können damit die Opfer nicht wieder lebendig machen, aber es ist wichtig für die Angehörigen und auch für die Rechtsgemeinschaft, dass das Unrecht benannt wird, aufgeklärt wird. Andererseits, der Ruf nach Gerechtigkeit verleitet Menschen auch oft dazu, völlig unsinnige Streitigkeiten um 10 Euro zu führen. Ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Oft sitzen Parteien vor mir im Gerichtssaal, die verbittert um lächerliche Beträge streiten und mir dann sagen, es geht mir ja nicht um diese paar Euro, es geht ums Prinzip. Und sie glauben dann immer, dass sie damit eine besonders edle Gesinnung kundtun. Gerechtigkeit ist ein schwieriger, oft missverstandener und manchmal auch missbrauchter Begriff. Was bedeutet es, wenn der König als ein Gerechter kommt? Sicherlich, das bedeutet zunächst mal, dieser König hat ein Herz für alle, denen Ungerechtigkeit widerfährt. Die Forderungen der Gerechtigkeit Gottes sind ja im Ansatz recht einfach. Sag die Wahrheit, versuche nicht zu betrügen, nimm nichts, was deinem Nächsten gehört, weder sein Auto noch sein Haus noch seine Frau. Ehre deine Eltern. Und die Einhaltung dieser Vorschriften zum Schutz der Schwachen ist Gott ein Herzensanliegen. Das merkt man, wenn man das Alte Testament mal aufmerksam daraufhin liest. Die Bücher des Alten Testaments, auch des Neuen, aber besonders des Alten, sind voll von Hinweisen auf die Gerechtigkeitsliebe Gottes. Die Gerichtsreden der Propheten des Alten Testaments, da können wir Jesaja, Micha, Malachi hernehmen, sie thematisieren fast ausnahmslos, das Problem der sozialen Gerechtigkeit. Aussichtslos ist es nicht, denn es hat durchaus sehr viel bewirkt. Die Propheten kritisieren ganz oft nicht an allererster Stelle einen falschen Gottesdienst, die Darbringung der falschen Opfer, dass ein Ritus nicht eingehalten wird, sondern sie sprechen ganz oft Dinge an wie Unterdrückung der Waisen und Witwen, Ausbeutung der Tagelöhner, Ausgrenzung der Ausländer, Bestechlichkeit der Entscheidungsträger. Das sind ganz oft die großen Themen in den Gerichtsräten der Propheten. Wenn also der König als Gerechter kommt, bedeutet das, er will die Ungerechtigkeit beseitigen und er ruft seine Leute auf, an dieser Aufgabe auch mitzuarbeiten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der neue Papst Franziskus in seinem ersten Rundschreiben, das letzte Woche an die Bischöfe veröffentlicht worden ist, in einer ganz eindringlichen und ausführlichen Weise darauf drängt, vergesst die Armen nicht. Der Papst erinnert die Kirche an ihren Auftrag, Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Und diese Ermahnung gilt nicht nur der katholischen Kirche. Das ist ein Thema für alle Christen. Der gerechte König, das hat allerdings auch noch eine andere Dimension. Der gerechte König ist zugleich ein Helfer. Er hilft den Menschen, aber nicht auf eine einfache, vordergründige Art. Er sorgt nicht einfach dafür, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Der gerechte König, das ist nicht der Weihnachtsmann. Der gerechte König kommt und hilft uns vor allem, indem er unserem Leben ein Ziel gibt. Indem er zu uns kommt, weil wir nicht zu ihm kommen können. Oder theologisch gesprochen, Gott erfüllt in Jesus Christus die Gerechtigkeit, die er selbst einfordert. Wie macht er das? Er kommt in diese Welt als ein Knecht. Im Märchen ist es der Schustergeselle, in unserem Text beim Propheten Sacharja, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. In einer anderen Übersetzung heißt es demütig und reitet auf einem Esel. Ich frage mich, wie die Leute reagiert haben, als Sacharja ihnen das gesagt hat. Ich schätze, einige haben erstmal ungläubig geguckt. Andere haben sich geärgert. Andere haben vielleicht gelacht und sind weggegangen. König? Gut. Gerecht und Helfer? Auch schön. Aber arm? Was nützt mir denn ein König, der selber arm ist? Und dann kommt er auf einem Esel. Das soll die rettende Botschaft sein? Und wie, um klarzustellen, dass er sich nicht versprochen hat, setzt Sacharja noch mal eins drauf. Er sagt, auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Der Esel ist noch nicht mal ausgewachsen. Damit wir das Bild richtig verstehen, es ist nicht so dekorativ gemeint, wie wir das heute mit 2600 Jahren Abstand vielleicht zu verstehen geneigt sind. Das Bild bedeutet, um es in unsere Sprache zu übersetzen, der Präsident kommt zum Staatsbesuch mit dem Mofa. Lächerlich. Eine Witzfigur. Eine Schande für sein Volk. So haben die Leute das empfunden und so hat es sich auch erfüllt. Jesus zieht kurz vor seiner Kreuzigung in Jerusalem auf einer Eselin ein und nachdem ihm seine Jünger Hosianna zugerufen haben, schreit das Volk auf einmal und erklärt der römischen Besatzungsmacht, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Kreuzige ihn. Das ist die anstößige Seite von Weihnachten. Dass das kleine, niedliche Kind in der Krippe 33 Jahre später als angeblicher Volksverhetzer brutal hingerichtet wird, weil es das religiöse Volk so verlangt hat. Jesaja sieht das in seiner großen Prophetie über den leidenden Gottesknecht voraus. Da heißt es, wir sahen ihn an, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste von allen. Weihnachten ist ohne Karfreitag und Ostern nicht zu haben. Es ist die Rettungsaktion Gottes für eine verlorene Welt und das wollen viele nicht hören, damals so wenig wie heute. Da wird zwar 100-mal am Tag stille Nacht durch die Lautsprecher gedrückt, aber dass es in dem Lied heißt, Christ der Retter ist da, dass es demnach also einen Rettungsbedarf gibt für Menschen, die sonst verloren sind, von solchen Gedanken wollen wir uns lieber nicht stören lassen, wenn wir dich durch die Parfümerieabteilung schlendern. Weihnachten, das ist die Geschichte von der Geburt des scheinbar unehelichen Kindes einer Asylbewerberin auf der Flucht, irgendwo in einer Baracke, mitten in der Provinz, ohne die nötigste medizinische Versorgung. Da fehlt jede Romantik. Das ist das nackte Elend. Bei so viel Elend wenden sich die meisten ab und gehen lieber zum nächsten Bratwurststand. Nur so kann man sich das erklären, was am Beginn des Johannesevangeliums geschrieben wird. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Der König, der im Märchen als Schuster unterwegs ist, wird von seinen Untertanen davongejagt. Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es bei Johannes. Wer sind diese Leute? Zu wem kommt der König? Bei Saraja ist es ganz einfach. Dein König kommt zu dir. Damit ist jeder gemeint, der diesen Satz hört. Jeder, der bereit ist, den König aufzunehmen. Viele sind das, wie gesagt, nicht. Viele drehen sich weg und gehen weiter oder machen ihre Tür zu, denken, heute lieber keinen Besuch, ich habe nicht aufgeräumt, es ist schon zu spät. Des Menschen Wille ist sein Königreich, wie es so schön heißt. Und dann kommt ein König und sagt, in dieses Königreich möchte ich rein. Das ist vielen zu viel. Aber es gibt zum Glück auch die anderen, die es merken, die etwas ahnen und begreifen. Da sitzt der Erpresser und Steuerbetrüger Zachäus auf einem Baum. Jesus kommt vorbei und sagt zu ihm ohne lange Vorrede, komm runter, ich muss heute in dein Haus. Und Zachäus begreift im richtigen Moment etwas. Jesus kommt in sein Haus, das dafür gar nicht vorbereitet war. Und das Leben von Zachäus wird radikal verändert. Wo will der Gerechte, der König und Helfer in diesem Jahr einkehren? Ich denke, er wird zum Beispiel die Menschen auf den Philippinen besuchen, die mal in schönen Häusern gewohnt haben und jetzt nicht mehr wissen, wo sie Zuflucht vor Wind und Wetter finden sollen. Weil der König in einem zugigen Stall geboren ist, ist es sich auch nicht zu fein, zu diesen Menschen zu kommen, die vielleicht nur noch ein bisschen Wellblech über dem Kopf haben, wenn überhaupt. Ich glaube, der König kommt auch zu den Menschen nach Damaskus, in die Stadt, in der er schon dem einstigen Christenverfolger Paulus erschienen ist und in der heute so viele Menschen leben, die aus einer Stadt und aus einem Land kommen, das voll ist von kulturellen Schätzen und seit einigen Jahren nur noch Krieg und Zerstörung kennt, wo alles kaputt geht. Ich glaube, der König will da hinkommen. Ich denke, er kommt auch zu den Menschen, die in Nordkorea oder in Saudi-Arabien im Gefängnis sitzen, weil sie eine Bibel in der Hand hatten. Ich glaube, der König möchte auch zu dem kleinen Mädchen kommen, das vor 2 Wochen in Harburg brutal vergewaltigt und misshandelt wurde, wo man aus menschlicher Sicht sagt, wie soll dieses zerstörte Leben jemals wieder heil werden? Ich glaube, genau da will der König hinkommen. Und ich glaube sogar, auch wenn uns der Gedanke schwerfällt, der König will auch zu diesem kranken, herzlosen Vergewaltiger kommen und will ihm zeigen, was er getan hat und will ihn befreien von seinem zerstörerischen Wesen. Ich bin mir schließlich ganz sicher, dass der König besonders zu denen kommen will, die verzweifelt, einsam sind und an Krankheiten leiden. Denn Jesaja sagt über diesen König, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir wollen uns nicht in die Erwartung verrennen, dass mit dem Kommen des Königs unsere äußeren Lebensumstände radikal verändert werden müssen. Das kann passieren, es muss aber nicht. Für die Heimkehrer aus dem Exil ist durch die Botschaft Zacharias Jerusalem nicht von allein aus Ruinen wieder auferstanden. Da war viel Arbeit, Einsatz und Opfer nötig. Die Krippe von Bethlehem ist durch die Geburt Jesu nicht in ein Schloss verwandelt worden. Es blieb ein stinkender Kuhstall, auch mit dem Kind in der Krippe. Und die Hirten, die an der Krippe waren, sind als Hirten zurückgegangen zu ihren Schafen. Aber die Hirten sind mit Freude zurückgegangen. Die Nachricht von der Ankunft des Königs hat alles in ein anderes Licht gestellt. Gott lässt die Menschen in ihrer Not nicht allein. Er ist mittendrin dabei. Amen.